Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln. Dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit, und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt, nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 21. Juni 2023, gleich dem 31. Chordot 1402, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehone, daheim und in der Gesellschaft. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Motto des laufenden Jahres. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, wenn Iran Fortschritte nicht an Gespräche knüpft, kann er gegen Sanktionen immun werden. Katar strebt umfassende Entwicklung der Beziehungen zu Iran an. USA unterstützen Tirana bei Untersuchung terroristischen Aktivitäten der MKO in Albanien. Untersuchung des Fahrplans für Rückkehr der türkisch-syrischen Beziehungen im Rahmen der Astana-Gespräche. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi, wenn Iran Fortschritte nicht an Gespräche knüpft, kann er gegen Sanktionen immun werden. Präsident Raisi hat erklärt, seine Regierung knüpfe die Fortschritte des Landes nicht an laufende Gespräche, die auf eine mögliche Aufhebung der von den USA verhängten Sanktionen gegen Teheran abzielten. Ebrahim Raisi machte diese Bemerkungen während eines Fernsehinterviews, das am Dienstag anlässlich des zweiten Jahrestages seiner Wahl zum Präsidenten des Landes stattfand. Wichtiger ist für uns, das Land so stark zu machen, dass es immun gegen Sanktionen ist, betonte er. Ziel der Verhandlungen war es, den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA wiederzubeleben, eine Vereinbarung, die 2015 zwischen Iran und anderen Ländern getroffen wurde. Das Abkommen ermöglichte eine begrenzte Sanktionserleichterung für die Islamische Republik, die sich wiederum bereit erklärte, einige Aspekte ihrer friedlichen Nuklearaktivitäten zu ändern. Die USA stiegen jedoch 2018 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump aus dem Abkommen aus und aktivierten wieder alle anti-iranischen Sanktionen, die durch das Abkommen aufgehoben worden waren. Die Atomverhandlungen sind inzwischen ins Stocken geraten, weil Washington sich weigert, Garantien dafür zu geben, dass es das Abkommen nicht erneut aufgeben wird. An anderer Stelle seiner Ausführungen wandte sich Präsident Raisi der iranischen Außenpolitik während seiner Amtszeit zu. Während seiner Präsidentschaft strebe Iran ausgewogene und beständige Beziehungen mit der ganzen Welt an, sagte er und betonte, dass die Islamische Republik ihre Außenbeziehungen nicht auf eine bestimmte Anzahl von Ländern beschränken und andere ausschließen dürfe. Katar strebt umfassende Entwicklung der Beziehungen zu Iran an. Der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, sagte, sein Land strebe eine umfassende Entwicklung der Beziehungen zu Iran an und würdigte gleichzeitig die bestehenden starken Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Der Emir von Katar machte diese Bemerkungen während eines Treffens mit dem iranischen Außenminister Hossein Amir Abdollahian am Dienstag in der katarischen Hauptstadt Doha, wobei er den führenden iranischen Diplomaten bat, seine Grüße an Präsident Raisi zu übermitteln. Er beschrieb Iran als ein wichtiges Land in der Region, das eine Sonderstellung einnehme, und forderte den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern. Außenminister Amir Abdollahian würdigte seinerseits die effektive Rolle Dohas bei der Lösung regionaler Probleme in den letzten Jahren und übermittelte dem katarischen Emir die herzlichsten Grüße von Präsident Raisi. Er forderte außerdem den weiteren Ausbau der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Teheran und Doha und bezeichnete das bevorstehende Treffen der gemeinsamen Wirtschaftskommission der beiden Länder als gute Gelegenheit zur Beschleunigung der wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit. Bei dem Treffen wurden unter anderem der regionale Frieden und die Stabilität in der Region sowie die Entwicklungen in Afghanistan und Palästina besprochen. Amir Abdollahian verließ Teheran am späten Montag in Richtung der katarischen Hauptstadt, um mit hochrangigen katarischen Verantwortungsträgern die bilateralen Beziehungen sowie wichtige regionale und internationale Entwicklungen zu besprechen. USA unterstützen Tiraner bei Untersuchung terroristischen Aktivitäten der MKO in Albanien. Ein Beamter der Regierung von US-Präsident Joe Biden gab die Unterstützung seiner Regierung für die albanische Regierung bei der Untersuchung der Terror- und Cyberaktivitäten der terroristischen Munafirin, sogenannte Mujahedin Khalq-Organisation MKO, in Albanien bekannt. Laut amerikanischen Medien sagte ein Beamter der Biden-Regierung, die albanische Polizei habe versichert, dass sie gesetzeskonform gehandelt habe und Washington unterstütze das legale Recht der albanischen Regierung, illegalen Aktivitäten auf dem Territorium dieses Landes nachzugehen. Laut Bledi Kuchi, dem Innenminister Albaniens, haben die Mitglieder dieser Organisation gemäß der Vereinbarung zwischen Tirana und den terroristischen Munafirin im Jahr 2014 aus humanitären Gründen in Albanien Aufnahme gefunden. Sie haben jedoch gegen diese Vereinbarung verstoßen. Der Chef der albanischen Nationalpolizei betonte, er sei verärgert über die Art und Weise, wie die Bewohner von Camp Ashraf 3 mit den albanischen Polizeibeamten umgegangen seien und fügte hinzu, einige Bewohner des Lagers versuchten, die Polizeikräfte daran zu hindern, die Computergeräte in 17 Gebäuden zu beschlagnahmen. Ihre Anführer kooperierten nicht mit der Polizei und 15 Polizisten wurden während des Konflikts verletzt. Laut France 24 berichteten lokale Medien, dass der Einsatz der albanischen Nationalpolizei Teil einer Untersuchung von Cyberkriminalität gewesen sei und dass die Polizeibeamten 150 Computer der Munafirin beschlagnahmt hätten. Am heutigen Mittwochmorgen äußerte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nasser Kanani in Bezug auf die kriminellen und terroristischen Taten der Munafirin in Albanien die Hoffnung, dass die Regierung dieses Landes ihren Fehler, diese terroristische Sekte beherbergt zu haben, wieder gut machen werde. Kanani fügte hinzu, aufgrund ihres terroristischen Charakters werden die Munafirin immer eine Gefahr für die Sicherheit ihres Gastlandes darstellen. Deshalb hat die irakische Regierung sie ausgewiesen und andere Regierungen haben sich geweigert, sie aufzunehmen. Untersuchung des Fahrplans für Rückkehr der türkisch-syrischen Beziehungen im Rahmen der Astana-Gespräche. Das russische Außenministerium gab in einer Erklärung bekannt, dass die Vize-Außenminister Russlands, der Türkei, Syriens und Irans bei ihrem vielseitigen Treffen den Fahrplan für die Normalisierung der Beziehungen zwischen Damaskus und Ankara überprüft hätten. Nach Angaben des russischen Außenministeriums diskutierten die Teilnehmer des Treffens am Dienstag auf der Grundlage der Vereinbarungen, die beim vorherigen Treffen der Außenminister der vier Länder am 10. Mai in Moskau erzielt wurden, dem Fahrplan für die Rückkehr der türkisch-syrischen Beziehungen. Am Dienstag begann die 20. Runde des vierseitigen Treffens der Astana-Gespräche zur Syrienfrage auf der Ebene der Vize-Außenminister der Islamischen Republik Iran, Russlands, der Türkei und Syriens. Ayman Sosan, der stellvertretende Außenminister Syriens, betonte während des Treffens am Dienstag, dass jedes wirkliche Ergebnis bei den Astana-Gesprächen über Syrien auf der Anerkennung des Abzugs der türkischen Truppen vom syrischen Boden gemäß einem Zeitplan und konkreten Schritten basieren sollte. So San wies darauf hin, dass der Abzug der türkischen Truppen nach einem konkreten Zeitplan die Grundlage für weitere Gespräche über andere Fragen im Zusammenhang mit der Rückkehr von Flüchtlingen, dem Kampf gegen den Terrorismus in all seinen Formen und den Beziehungen zwischen beiden Ländern bietet. Die 20. Runde der Astana-Gespräche fand am Dienstag und Mittwoch heute in der Hauptstadt Kasachstans statt und wurde von den stellvertretenden Außenminister Syriens, Russlands, Irans und der Türkei durchgeführt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 29 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 20 Grad, Mashhad 28 Grad, Isfahan 29 Grad, Shiraz 28 Grad und Bandar Abbas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe Reihane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran!
Beim letzten Mal haben wir in unserer Sendereihe über die Lage der Frau auf der arabischen Halbinsel in der vorislamischen Zeit gesprochen. Heute wollen wir sehen, welche wichtige Wirkung der Islam auf die Ehrung der Frau hatte und welche Wertstellung er der Frau verlieh. Die Frau ist Reihane, eine duftende Blume und keine Heldin. Dieses Wort stammt vom Propheten des Islams, Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause, und wurde auch von Imam Ali weitergegeben. Warum aber ist die Frau, dieses Sinnbild der Liebe, Güte und Gefühle, so sehr in der Geschichte herabgesetzt worden? Sind denn nicht all die berühmten Männer, die die Geschichte mitbestimmt haben, im Schoß einer liebevollen Mutter aufgewachsen? Die Frau ist zweifelsohne als gütige Mutter und opferbereiten Gemahlin und liebevolle Lehrerin wie ein kostbares Juwel, welches Licht und Wärme ins Leben bringt. Im letzten Teil sagten wir, dass die Frau in der vorislamischen Zeit der Unwissenheit auf der arabischen Halbinsel missachtet wurde. Die Geburt einer Tochter wurde so sehr als Schande empfunden, dass einige ihr Kind, wenn es ein Mädchen war, bei lebendigem Leibe in der Erde verscharrten. Aber es gab auch Menschen, die diesen schrecklichen Brauch bekämpften. Einer von ihnen war Sa'asar ibn Najiyah, Großvater des bekannten arabischen Dichters Farzadak. Nachdem Sa'asar den Islam angenommen hatte, ging er zum Propheten Gottes und sagte: »Ich habe in der Zeit der Unwissenheit etwas getan und frage mich, ob es mir etwas nützt oder nicht.« Der Prophet fragte ihn, was er denn getan habe. Da erzählte Sa'asar: Einmal waren mir zwei meiner trächtigen Kamelstuten abhanden gekommen. Ich bestieg ein Kamel und begab mich auf die Suche nach ihnen. Einen Mann, der neben seinem Zelt saß, fragte ich nach meinen Kamelen. Er sagte, »Die sind bei mir.« In dem Moment trat eine Frau aus dem Zelt hervor und überbrachte ihm die Nachricht, dass ihm ein Mädchen geboren worden war. Da sagte der Mann, »Wir werden es begraben.« Sa'sa beschrieb dem Propheten, was danach passierte, und sagte, »Ich weiß nicht wie, aber in dem Moment überkam mich ein besonderes Gefühl, und unweigerlich schlug ich diesem Mann vor, dass er mir das Mädchen gibt und meine beiden Kamelstuten, die bei ihm waren, behält. Er war damit einverstanden, und ich nahm das Mädchen und überließ es einer Amme. Von da an habe ich immer, wenn ich erfuhr, dass ein Mädchen geboren wurde und seine Familie es bei lebendigem Leibe begraben will, ihnen das Kind für 3 Kamele abgekauft und bislang 280 Mädchen vor dem Tod gerettet. Da sagte ihm der Prophet, »Dieses Werk hat für dich ein Tor zu guten Gaben geöffnet, und weil du Muslim geworden bist, wird Gott dich belohnen.« Vor dem Islam herrschte überall Unwissenheit. Moral und Religiosität befanden sich auf niedrigstem Niveau. Häuser und Gebetsstätten waren voller Götzen aus Stein und Holz, und der oberste Götze waren die Gelüste und egoistischen Wünsche der Menschen. Die Frauen besaßen keine Rechte und wurden wie eine billige Ware betrachtet. Sie waren Unterdrückte, aber der Islam eilte ihnen zu Hilfe. Er erkannte die Frau als Mensch an, befreite sie aus der Erniedrigung und ehrte sie. Der Islam erklärte alle falschen Ansichten der Leute, die die Frau als ein niedriges Wesen betrachteten, für null und nichtig. Er verkündete, dass die Ansicht von denjenigen, die die Geburt einer Tochter als Schande und in der Frau ein überflüssiges Wesen in der Schöpfung sahen, jeder Grundlage entbehrt. In den Kulturen vor dem Islam brauchte ein Mann keinerlei Bedingungen bei der Heirat zu beachten und die Frau hatte nicht das Recht, etwas dagegen einzuwenden. Aber der Islam setzte Grenzen für die Ehe und legte die Rechte der Frau fest. Er sagte, dass eine Tochter selber einer Ehe zustimmen muss und eine Ehe nur gültig ist, wenn die Frau damit einverstanden ist. Er bestimmte, dass der Ehemann bei einer Heirat eine Brautgabe, Mehria, festlegen und dass der Mann den Unterhalt, Nafara, seiner Frau zahlen muss. Der Islam befreite die Frau von der Verantwortungslast für den Familienunterhalt. Außerdem gelangte die Frau durch den Islam an das Recht, von Verwandten und von ihrem Mann zu erben. Das alles war ein großer Wandel. Der Islam verlieh der Frau den wahren Rang, der ihr als Mensch gebührt, und schuf die Voraussetzung für ihre Weiterentwicklung. Gott, der Allwissende und Allweise, hat im Heiligen Koran den Muslimen den Weg gezeigt. Er hat ihnen ans Herz gelegt, seine Gebote einzuhalten und hat ihnen gesagt, was sie nicht tun dürfen. Ein wichtiger Punkt im Heiligen Koran sind die Rechte der Frau als Person, in der Familie und gegenüber der Gesellschaft. Der Koran hat sowohl von den Frauen und Männern gesprochen. Dieses wunderbare Buch, welches den rettenden Weg fürs Leben und das Jenseits darlegt, hat an mehreren Stellen betont, dass die Frau und der Mann vor Gott den gleichen Rang haben und jeder von ihnen entsprechend seiner rechtschaffenen Werke von ihm belohnt werden. In der Sure 4, Nisa, heißt es zum Beispiel im Vers 124, »Diejenigen, die etwas von den guten Werken tun, ob Mann oder Weib, und dabei gläubig sind, werden ins Paradies eingehen, und ihnen wird nicht ein Dattelgrübchen Unrecht getan. Die klare Lehre des Islams hebt die wichtige Rolle der Frau hervor, welche sie für den Zusammenhalt der Familie, die Erziehung der neuen Generation und Frieden und Sicherheit der Gesellschaft besitzt. Im Islam wird die Frau als Abglanz der Schönheit Gottes und Sinnbild für seine Barmherzigkeit gesehen. Es gibt zahlreiche Überlieferungen zum Thema Frau. Zum Beispiel hat der Gesandte Gottes gesagt: Die Besten von euch sind die unter euch, die ihre Frauen am besten behandeln. Und von seinem edlen Nachkommen, Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, wird folgendes Wort überliefert: Je liebevoller ein Mann zu seiner Ehefrau ist, desto größer wird sein Glaube. Und wenn der Prophet die Frau mit einer Blume vergleicht und sagt, sie sei eine Reihane und keine Heldin, dann soll dies darauf hinweisen, dass die Frau so zart ist wie eine Blume und daher nicht grob behandelt werden darf und ihr keinen schweren Arbeiten aufgehalst werden dürfen. Die Frauen, welche die Hälfte der Gesellschaft bilden, tragen erheblich zum Zusammenhalt zwischen den Familienmitgliedern bei. Durch sie wächst die Menschheit und bleibt erhalten. Sie ist es, die entscheidend auf die Kindererziehung Einfluss nimmt. An mehreren Stellen im Koran mahnt Gott die Männer, dass sie nicht die Rechte der Frauen missachten dürfen, sondern dass sie sie gut und würdig behandeln müssen. Für ein gutes Verhalten wird im Koran 38 Mal das Wort Ma'ruf verwendet und 19 Mal bezieht sich dieses Adjektiv auf das Verhalten zu den Frauen. Daher scheint Ma'ruf das Kriterium zu sein, welches der Koran für die richtigen Beziehungen zwischen Mann und Frau vorstellt. Zum Beispiel mahnt Gott im Vers 19 der Sure Nisa, Sure 4, die Männer, ihre Frauen würdig zu behandeln, und es heißt dort: Und geht mit ihnen in rechtlicher, willkommener und akzeptabler Weise um. In den Versen 228 bis 242 der Sure 2, Sure Barare, erklärt Gott, in welchem Rahmen ein Mann sich bei einer Scheidung von seiner Frau zu verhalten hat. Auch dort kommt mehrmals das Wort Ma'ruf als Adjektiv für den Umgang mit den Frauen vor. Zum Beispiel heißt es im Vers 241: Und den entlassenen Frauen steht eine Versorgung in rechtlicher Weise zu. Das gilt als Rechtspflicht für die Gottesfürchtigen. Der bekannte schiitische Koranexeget Allame Tabatabai legt das Wort Ma'ruf wie folgt aus: Ma'ruf ist jede Tat, welche die Öffentlichkeit anerkennt, der Allgemeinheit vertraut ist und im Einklang mit dem Gesellschaftsleben der Menschen steht. Da der Islam seine Scharia, sein Religionsrecht auf der gottgegebenen Natur, Fitra und Schöpfung aufbaut, ist Ma'ruf genau das, was das Volk als solches anerkennt. Natürlich vorausgesetzt, dass es sich um ein Volk handelt, welches nicht von seiner gottgegebenen, unversehrten Natur, Fitra, abgewichen ist.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Masoud el-Bakhtiari mit dem Titel Avaz-e Barzegari.
Can can mala ای شمال باله ای داله ای بیا بس دهالم آخه شمال بالغای
کی خلاصی بودم دیداره ای زیمات گندم آخه ای وارسته برزی رو برزی ای
پیدانه ای چپت نتنی آخه ای داستت تون تون بکشم ای داره ای قلمان
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Reihe Motto des laufenden Jahres. Weiterhin guten Empfang.
Das Jahresmotto der Islamischen Republik Iran ist eine seit 1369 im iranischen Kalender 21. März 1991 vom Ayatollah Khamenei eingeführte Tradition, das laufende persische Jahr unter ein bestimmtes Motto zu stellen. Für das Jahr 1402 wählte er das Motto Inflationseindämmung und Produktionswachstum. Dieses Motto zeigt, dass das wichtigste Anliegen des Oberhaupts der Islamischen Revolution die Wirtschaftslage ist. Aus diesem Grund hat er auch in diesem Jahr, wie in allen Jahren zuvor, die Wirtschaft in den Mittelpunkt des Jahresmottos gestellt. Im folgenden Beitrag wird zwar kurz auf die Bedeutung des Mottos von 1402, aber auch auf den Zusammenhang zwischen Inflation und Produktion eingegangen. Inflation ist einer der Wirtschaftsindikatoren eines Landes. Sie steht in direktem Zusammenhang mit dem Leben der Menschen und dem gesellschaftlichen Kapital der Staatsordnung. Gleichzeitig ist Inflation einer der Wirtschaftsindikatoren, der auch die globale Stellung der Staatsordnung beeinflusst. Die Feinde haben die Bedeutung der Inflation für die Wirtschaft erkannt und versuchen, das Land durch allumfassenden wirtschaftlichen Druck in eine zügellose Inflation zu stürzen, um so den Boden für eine Konfrontation zwischen dem Volk und der Staatsordnung zu bereiten. Obwohl dies dem Feind nicht gelungen ist, besteht doch die Pflicht der Regierung des Landes darin, die Probleme der Menschen zu verringern und ihre Zufriedenheit zu erhöhen. Darauf aufbauend bezeichnete der Revolutionsführer in seiner Neujahrsansprache von 1402 die Inflation als eine der wirtschaftlichen Bitterkeiten von 1401 und sagte: Meiner Meinung nach war im Jahr 1401 die wichtigste Frage für die Nation die Frage der Wirtschaft des Landes, die in direktem Zusammenhang mit dem Lebensunterhalt der Menschen steht. Auch hier gab es in Sachen Wirtschaft sowohl Bitteres als auch Süßes. Die Bitterkeit war vor allem die Inflation, die Preissteigerung war wirklich bitter, besonders wenn die Preise für Nahrungsmittel und Grundbedürfnisse des Lebens stark steigen, fällt die größte Belastung den unteren Dezilen der Gesellschaft zu, denn im Haushaltskorb nehmen Nahrungsmittel sowie Hauptbedürfnisse den größten Anteil des Lebensunterhalts ein. Daher kommt der Druck stärker auf sie zu, was natürlich eines der bitteren Dinge war. Schwaches Produktionsleben im Iran und seine Folgen, Anstieg der Inflationsrate, Abwertung der Landeswährung, Flucht von Kapital und Talenten aus dem Land und so weiter, ist ein Problem, das etwa 200 Jahre alt und immer noch das wichtigste soziale Leben des Landes ist. Die Bedeutung des Wirtschaftsproblems besteht darin, dass es umfassend und inklusiv ist, dass es die öffentliche Meinung besorgt und dass die Öffentlichkeit für dessen Lösung sensibel ist. Dieses Thema ist besonders wichtig, da das Leben der Iraner im letzten Jahrzehnt von den schwersten Inflationswellen betroffen war, was sich auch negativ auf die Kaufkraft der Bürger auswirkte. Dies verursachte und verbreitete wiederum soziale Schäden und beeinträchtigte den Lebensstandard im Iran. Diesem Problem Aufmerksamkeit zu schenken und es zu lösen, kann für die Wiederbelebung des gesellschaftlichen Kapitals der hiesigen Staatsordnung von immenser Bedeutung sein. Die Frage der Produktion in verschiedenen Formaten wurde in den letzten Jahren vom Oberhaupt der Islamischen Revolution immer wieder hervorgehoben. Bisher hat sich der Revolutionsführer im Jahresmotto 7-mal auf das Thema Produktion konzentriert. In den vergangenen Jahren lag das Hauptaugenmerk des Oberhaupts der Islamischen Revolution auf der Beseitigung von Hindernissen für die Produktion und der Ankurbelung der heimischen Produktion. Im vergangenen Jahr hob das Oberhaupt der Islamischen Revolution die Bedeutung einer wissensbasierten Produktion hervor. Diese Betonung war darauf zurückzuführen, dass Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution, nicht nur es für notwendig hielt, Produktionshemmnisse zu beseitigen, sondern auch die Qualität der im Inland hergestellten Produkte zu verbessern, um die Zufriedenheit der Menschen mit den im Inland hergestellten Produkten und damit den Konsum der im Inland hergestellten Produkte zu erhöhen. Die Betonung des Oberhaupts der Islamischen Revolution auf die heimische Produktion ist die Fortsetzung seines Fokus auf die Strategie der Widerstandswirtschaft. Tatsächlich ist die Produktion die Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution sagte in seiner Neujahrsansprache 1402: Die Produktion ist wahrscheinlich die Grundlage und die Basis für den wirtschaftlichen Fortschritt des Landes. Das heißt, die Produktion ist eine grundlegende Tätigkeit in der Wirtschaft. Bezüglich der Beziehung zwischen Inflation und Produktion sollte gesagt werden, dass sie wechselseitige Beziehungen zueinander haben. Einerseits führt die Inflationseindämmung zu einem Produktionswachstum, denn durch Inflationseindämmung werden die Produktionskosten gesenkt und das Problem der Liquidität der Produktionseinheiten gelöst. Andererseits führt das Produktionswachstum zur Inflationseindämmung. denn mit dem Produktionswachstum wird der Import gesenkt und der mögliche Angebotsengpass auf dem Markt beseitigt. Daher sind Inflationseindämmung und Produktionswachstum zwei Seiten derselben Medaille, die darauf abzielen, den Lebensunterhalt zu sichern und Marktschwankungen zu kontrollieren. Dennoch scheint es, dass die Eindämmung der Inflation dem Produktionswachstum vorausgeht und als Grundlage dafür angesehen wird. Denn unter Inflationsbedingungen ist die Produktion grundsätzlich nicht rentabel und der Cashflow wird auf die parallelen Produktionsmärkte wie Währung, Münzen, Gold, Land, Wohnraum und so weiter gelenkt. Daher können wir durch die Eindämmung der Inflation hoffen, dass der Cashflow in die Produktion gelenkt und die in die Produktion gelenkten Investitionen gestärkt werden. Gleichzeitig sollte gesagt werden, dass das diesjährige Motto Inflationseindämmung und Produktionswachstum dazu dient, die Politik der aktuellen Regierung bei der Verwirklichung dieser beiden wichtigen Herausforderungen zu unterstützen. Genauer gesagt, wie das Oberhaupt der Islamischen Revolution in seiner diesjährigen Neujahrsansprache hinsichtlich der genannten Punkte gesagt hatte, ist es der Regierung nicht gelungen, die Inflation einzudämmen und die Produktion merklich zu steigern. Daher hob das Oberhaupt der Islamischen Revolution hervor, wie wichtig es ist, die Inflation einzudämmen und die Produktion zu steigern, und dabei erinnerte er die Regierung daran, dass ihre Bemühungen auf diesem Gebiet ernsthafter und kraftvoller fortgesetzt werden sollten. Tatsache ist, dass sich das Oberhaupt der Islamischen Revolution mehr als jeder andere in der Machtstruktur des Landes, der wirtschaftlichen Probleme und Herausforderungen der Regierung und des Volkes bewusst ist und dass er diese Probleme und Herausforderungen als das wichtigste und grundlegende Problem betrachtet, mit dem das Land konfrontiert ist. Natürlich versucht auch der Feind, es reichlich auszunutzen. Darauf aufbauend lag der Schwerpunkt des Jahresmottos in den letzten Jahren auf wirtschaftlichen Themen, so dass sich auch Regierungen auf die Bewältigung der bestehenden wirtschaftlichen Probleme konzentriert haben. In der diesjährigen Neujahrsansprache des Oberhaupts der Revolution stecken mehrere Botschaften. Erstens, obwohl er über nichtwirtschaftliche Probleme im Land besorgt ist, ist die Islamische Republik Iran in anderen Bereichen in den letzten 44 Jahren stark genug geworden, um keinen ernsthaften Bedrohungen ausgesetzt zu sein. In diesem Zusammenhang sagte Ayatollah Khamenei in seiner Neujahrsansprache von 1402, »Ich denke, dass im Jahr 1402 unser Hauptproblem die Wirtschaft ist. Das bedeutet, dass wir genug Probleme haben. Wir haben verschiedene Probleme, zum Beispiel im kulturellen Bereich, im politischen Bereich. Aber das wichtigste und zentrale Thema auch in diesem Jahr ist das Thema Wirtschaft.« Das heißt, wenn wir, so Gott will, die Wirtschaftsprobleme reduzieren können und so Gott will, die Verantwortungsträger des Landes fleißig und vorsichtig sein und wichtige Anstrengungen auf diesem Gebiet unternehmen, werden auch viele andere Probleme des Landes gelöst. Zweitens, die Wirtschaft ist der wichtigste Bereich, auf den sich der Feind konzentriert hat. Der heutige Krieg des Feindes gegen die Islamische Republik Iran ist ein kombinierter Krieg, aber in diesem kombinierten Krieg ist die Wirtschaft die Grundlage, weil der Feind versucht, durch den wirtschaftlichen Druck auf den Iran Unzufriedenheit in der Bevölkerung zu erzeugen und diese Unzufriedenheit auf andere Gebiete auszudehnen. Durch die Stärkung ihrer Wirtschaftslage wird die Islamische Republik Iran doch in die Lage versetzt, eine aktivere und konstruktivere Rolle in der Übergangsphase des Weltsystems zu spielen. Thank you.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.